SWR 2 Zeitgenossen.
Hallo Vincent Klink, herzlich willkommen zu SWR 2 Zeitgenossen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Muss allerdings bei der Vielzahl Ihrer Interessen und Tätigkeiten direkt am Anfang mich mal heftig am Kopf kratzen und nachfragen, als was ich Sie denn eigentlich hier begrüßen soll. Der Sie ja nicht nur Koch sind, sondern auch Imker, Autor, Bogenschütze, ehemaliger Motorradrennfahrer, Musiker, Buchrestaurator, Gelegenheitsfotograf, Schreiner, Drucker und so weiter.
Bergsteiger auch noch.
Bergsteiger.
Aber nicht alles gleichzeitig.
Okay, als was darf ich Sie denn begrüßen?
Ich bin Koch und sonst gar nichts.
Guten Tag, Herr Vincent Klink, Koch. Heute steht in der Zeitung, dass Sie mit der Wielandshöhe den Michelin-Stern bekommen, erkocht haben. Zum wievielten Male?
Ich habe zählen aufgehört, aber auf jeden Fall über 40 Mal.
Gibt es dann noch so einen Rest von Anspannung, bevor dieses Orakel spricht?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich da mich herauslösen konnte und meine Gäste überhaupt nicht mehr wissen, ob ich einen Michelin-Stern habe oder nicht, sondern die wollen zum Vincent Klink und fertig, das genügt. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Mit diesem einen Michelin-Stern wollte nie mehr. Und das hat mir eigentlich die Ausdauer gegeben, das bis heute durchzuhalten und dass ich noch nicht im Irrenhaus bin oder ausgebrannt.
Und Sie haben in diesen gut 40 Jahren oder über 40 Jahren Berufstätigkeit kein einziges Mal Urlaub gemacht im klassischen Sinn. Höchstens mal 3 Tage Wochenende für kulinarische Exkursionen, meistens in Südeuropa. Woher kommt dieser Antrieb?
Kommt eigentlich aus meiner Herkunft. Meine Schwiegereltern waren Bauern mit 5 Kühen. Also ich weiß, Schwiegeroma ist vor kurzem gestorben mit 94 Jahren und war einmal nur in Ferien, ging es, glaube ich, mit dem Bauernverband aufs Nebelhorn hoch. Das war ihre einzige Reise. Und bei meinem Opa, der war Imker und wollte eigentlich auch nicht so groß weg. Dadurch, wenn man keinen Urlaub macht, kann man seine Arbeit auch ein bisschen gleichmäßiger verteilen und kommt nicht ins Hecheln. Und das ist eigentlich so mein Ziel. Wobei, ich bin ja schon viel verreist, weil man muss sich ja auch bilden. Aber länger wie 4 Tage habe ich es nirgendwo ausgehalten.
Nicht mal in Venedig, auf das wir noch zu sprechen kommen.
Nee, auch Städtereisen, Paris oder Wien und so weiter. Ich muss dann ja immer wieder zurück in meinen Betrieb. Ich habe meistens sogar nur 2 Tage, also den Sonntag und Montag frei und manchmal noch den Dienstag und das schon mit schlechtem Gewissen.
Aber Sie sagten eben was von Familie und von hechelfreiem Dasein. Da versuchen wir doch mal ganz hechelfrei auf Ihre Biografie zu gucken und eben bei dieser Familie anzufangen. Sie sind geboren im Januar 1949. Das ist gerade mal ein halbes Jahr, nachdem überhaupt wieder eine stabile Lebensmittelversorgung in Deutschland existierte. In den 2 Jahren davor sind mehrere 100.000 Menschen in Deutschland verhungert, nach dem Krieg und weil die Winter extrem kalt waren. Gibt es eigentlich irgendwelche Spuren dieser Katastrophe, irgendwelche Spuren der Erinnerungen Ihrer Familie im kollektiven Gedächtnis, an das Sie sich erinnern?
Ja, mein Vater, also der kam ja aus einer Akademikerfamilie und meine Mutter ebenso. Und er ging halt als Student nachts Kartoffeln klauen. Also hat er praktisch die Bauern bestohlen. Hat sich in irgendeinen Acker rangerobbt und dort mit den Händen die Kartoffeln rausgeholt. Aber sie haben es eigentlich so hingekriegt, also in Schwäbisch Gmünd, mein Opa väterlicherseits, der hatte ja immer seine Bienen und damit konnte er Tauschhandel machen. Mütterlicherseits war das schwieriger, weil mein Opa mütterlicherseits war im Krieg Chef der Spionageabwehr Elsaß-Lothringen und war nach dem Krieg eine Persona non grata. Und er wurde dann übrigens Passbildfotograf, so aus reiner Not. Er war praktisch veranlagt. Und die mussten schon ein bisschen darben, aber als junger Bub, so mit 4, 5, 6 Jahren, gab es abends, jeden Abend, immer, auch sonntags, Schmalzbrot. Immer das gleiche Schmalzbrot. Und so bin ich letztendlich sehr anspruchslos aufgewachsen und bin es auch bis heute geblieben. Und wenn ich dann eben abends, gibt es vielleicht dann wieder nur noch Schmalzbrot, dann gibt es halt nur noch Schmalzbrot. Aber wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, das ist eigentlich so meine große Leidenschaft, dann weiß man, dass man mit anspruchslosem Leben auch sehr gut leben kann und sogar reich leben kann, wenn im Kopf ein gewisser Reichtum stattfindet.
Sie haben über Ihre Kindheit mal geschrieben, dass Sie als Bub in der Sommerfrische Gänse gehütet haben im Nördlinger Ries, dass es melkwarme Milch, Holzofenbrot und hausgemachte Wurst quasi täglich gab, die der Vater als Amtstierarzt mitbrachte. Das klingt ja ziemlich Bullerby-like. Aber dieser Text hat ironischerweise dann den Titel Heimat eine Zumutung. Was war die Zumutung dabei?
Ja, das klingt eher ironisch gemeint. Uns hat's vor diesem ganzen Bauernzeugs, das der Vater heimgebracht hat, oder kuhwarme Milch, uns hat's gekraust. Aber das kennen vielleicht andere Leute aus ihrer Jugend auch noch, wie man ein Graus vor diesem Spinat gehabt hat, der zum Beispiel heute eines meiner Lieblingsgerichte ist. Wir machen oft sonntags Cremespinat, kauft die Frau gefroren im Bioladen und dann gibt's Spiegelei und Salzkartoffeln. Ein wunderbares Essen. Damals das reine Grauen. Oder dieses Holzofenbrot, was heute eigentlich unter Denkmalpflege ist, also so ein Sauerteigbrot, absolut Weltspitze. Uns hat es aber nach dem gedrängt, auch mein Bruder, was unsere Schulkameraden auf dem Schulhof hatten, nämlich Konsumbrot nannte man das. Das war so eine Art Knetmasse, leicht angetrocknet. Und da war dann Margarine drauf und so eine Industriesalami. Und das hat uns wahnsinnig geschmeckt. Wir haben oft dann unsere Hausmacherbrote mit den anderen getauscht. Und noch heute wundere ich mich aber nicht darüber, denn es gibt auch die Faszination des Andersschmeckenden. Also selbst mir als Fetischist für bestes, artgerechtes Fleisch, Gemüse und so weiter, so im Vierteljahr mal ein Hamburger bei McDonald's ist für mich ein geschmackliches Abenteuer und ich bestelle mir meistens gleich einen zweiten, weil mich das dermaßen fasziniert, das ganze Ketchup-Zeugs. Leider ist es dann so, dass mit dem zweiten Hamburger wird es mir dann gleich wieder schlecht und dann reicht es wieder ein Vierteljahr.
Das war ja damals in Ihrer Kindheit wirklich die Zeit, wo Miracoli und Ravioli aus der Dose und Büchsenmilch, solche Sachen, das Nonplusultra waren, oder? Das war doch der Hit, das wollten wir haben.
Absolut, die Küche meiner Mutter war Nescafé, fand sie der totale Hammer. Moderne, junge Mutter, Nescafé bringt's. Libis aus der Dose, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, das war eigentlich ein unmögliches Zeugs, aber wir haben es auch mögen. Also solche Dinge hatte sie geliebt und dann ging auch das Märchen um, ja, jetzt kommt auch bald die Zeit, da wirft man in den Mercedes, mein Vater hat immer Mercedes gefahren als Schwabe und Tierarzt, da wirft man irgendwann mal hinten in den Tank eine Tablette rein, so eine Atomtablette und dann fährt das ewig und so weiter. Und das hört sich jetzt ein bisschen völlig geistesgestört an, aber als ich bei der Bundeswehr war, 1970, wurde uns beigebracht, wenn wir den Atompilz sehen, sofort auf den Boden werfen, dann zählen wir auf 50, stehen auf und gehen weiter. Das stand im Handbuch des guten Soldaten drin.
Sie waren ja unter anderem Panzerkommandant, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, hört sich toll an,
war aber der Volltrottel. Aber ich habe gerade eben die Süddeutsche Zeitung in die Hand genommen und da ist ein Bild eines qualmenden, zerschossenen Panzers im ukrainischen Straßengraben zu sehen. Wenn Sie sowas heute sehen, und Sie haben sich ja auch im Tagebuch, das veröffentlicht ist auf der Seite der Wielandshöhe, vor einiger Zeit dazu geäußert und haben geschrieben, Pazifismus ist eine edle Weltanschauung, solange man nicht angegriffen wird. Wegschauen gilt nicht. Der Umsatz geht zurück, aber der kommt wieder, im Gegensatz zu den Toten, die bleiben immer weg. Wenn Sie all das so rekapitulieren, zusammen mit Ihrer eigenen Militärzeit, welche Sorte von Gefühl kommt da hoch bei Ihnen oder von Einschätzung?
Eigentlich eine wahnsinnige Enttäuschung, weil das russische Volk ist eigentlich ganz wunderbar. Aber seit den Zaren kriegen die auf die Nuss. Und ich dachte, dieser Putin, er wird schon irgendwie hinkriegen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es sowas Infames gibt, wie das, was gerade stattfindet. Das hatte in meinem Kopf keinen Platz, weil ich war Pazifist, natürlich. Das finde ich auch eine ganz wichtige Haltung. Wir Deutschen haben ja durch die Erlebnisse des 20. Jahrhunderts und die Verbrechen, die wir verursacht haben, ein ganz empfindliches Verhältnis zu Gewalt. Und das finde ich auch sehr schön in Deutschland, diese ganze Aufarbeitung. Und auch, dass wir solche Friedensapostel waren, gutgläubig letztendlich.
Jetzt gehen wir nochmal auf die etwas kleinere, konkretere Ebene zurück dieses Themas, das Deutsche, das Militär, die Gewalt. Ihr Herr Papa war ja durchaus eine dominante Figur. Ich glaube, er war Schwergewichtsboxmeister der Wehrmacht.
Ja.
Ein Kerl, der zur Not bei der Geburt im Kuhstall auch mal das Kalb mit einer Hand rausholen konnte aus dem Muttertier.
Mit der anderen Hand hat er die Wasserleitung aus dem Stall gerissen. Und das hat bei den Bauern einen schweren Eindruck gemacht, sage ich Ihnen.
Jedenfalls vermutlich jemand, bei dem Widerstand sowas wie Mission Impossible ist, wenn man der noch minderjährige Sohn ist. Als es dann um die Berufswahl ging, da hatten Sie, glaube ich, nicht große Spielräume mit Ihrem ursprünglichen Wunsch, Künstler zu werden, oder?
Ich habe überhaupt keinen Spielraum gehabt. Also da konnte ich froh sein, wenn ich keine Watschen gekriegt habe. Ich fand es wirklich blöd. Aber im Nachhinein muss ich sagen, mein Vater war eigentlich war als junger Mann im Krieg. Und wer den Krieg erlebt hat, der hat das in seiner DNA drin. Das kriegt man auch nicht raus. Und mein Vater war wirklich demagogisch verseucht. Er war aber im Grunde kein gewaltiger Nazi, sondern der sprach ja auch fließend Lateinisch und so weiter oder auch Griechisch. Und er empfand eigentlich das Judentum als eine Volksgruppe, die hochintelligent und bewundernswürdig ist. Deswegen sagt er, das mit den Juden hätte er nicht machen dürfen. Und er hat es dann aber auch als betrogener Jugendlicher nicht konsequent durchgezogen, was den Hitler angeht. Ich erinnere mich noch an einen Ausspruch, so schlecht war der Hitler auch nicht, der ist halt ein bisschen falsch beraten worden. Mir ist kürzlich aufgegangen, auch meiner Frau, die ja aus dem Bauernstand kommt, es gab in unserem Bekanntenkreis keinen einzigen Sozialisten. Nicht einen. Es war alles konservativ, relativ rechts, halt CDU und so weiter. Und es war sehr schwierig für mich, dass ich mich aus dieser Denkart der Familie habe befreien können. Und das ist mir letztendlich in Schwäbisch Gmünd gar nicht gelungen. Und damals habe ich einem Sternreporter gesagt, dass ich einfach auch so ein gewisses soziales Herz habe. Und was stand im Stern dann? Vincent Kling, Sozialist. Da hatte ich auf einen Schlag die Hälfte meiner Kundschaft los.
Nochmal zurück auf die Künstler und auf Schwäbisch Gmünd. Da sind ja damals Leute bei Ihnen ein- und ausgegangen wie Günter Grass und Heinrich Böll und Martin Walser. Heute wird man sagen, boah, Berühmtheiten.
Ja, das hat sich dann auch angebahnt. In Mutlang waren ja diese Pershing-Raketen. Also in Sichtweite vom Marktplatz, in diesem Berg waren die Atomraketen drin. Das wäre heute undenkbar. Nicht? Also praktisch ein bisschen mehr wie Steinwurf, weil das sind die Atomraketen. Das hat damals überhaupt niemanden gejuckt. Und dann waren ja diese Pershing- und Atomabrüstungsproteste und so weiter in Mutlangen. Und da kamen eben solche Leute wie Grass oder Böll und so weiter. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass der Sozialist auch mal gerne über die Stränge schlägt und sogar mit größerer Freude genießen kann wie mancher Konservative.
Und jetzt haben Sie ja aber als ganz junger Kerl, wenn ich das richtig weiß, auch noch so einen speziellen Dreh über Mutlangen hinbekommen. Sie haben sich, glaube ich, einen schwarzen Schlagzeuglehrer besorgt, einen GI mit dunkler Hautfarbe. Und Ihr Papa hat, glaube ich, eine mittlere Krise bekommen, was jetzt der, heute darf man es ja nicht mehr sagen, aber der Neger im Haus soll.
Ja, er lernte schnell, weil der Mann war intelligent. Und darauf ist mein Vater schon angesprungen. Und ich habe dann auch schon vorher eigentlich in meiner Lehrzeit die Bekanntschaft mit einem Bassisten, der war aber nur halbfarben, also war ein Hawaiianer, Bob Carter, und der kam mit Lee Konitz in den Jazzclub. Den habe ich dann auch mal nach Hause mitgebracht. Der hatte 21 Kinder, ein Wahnsinnsvogel, sage ich Ihnen. Und immer eine Haschischpfeife im Maul, den ganzen Tag. So ein Schwarzwaldpfeifchen hat er da im Maul hängen gehabt und konnte damit aber hervorragend umgehen. Nicht? Sein Hauptspruch war immer, keine Schwierigkeit, wenn irgendwas war. Und er kam zu Besuch und mein Vater, da kommt ja schon wieder ein Neger, weil ich war einfach ein extremer Jazz-Fan, der hatte aber, das habe ich ihm aber auch gesagt, er soll so einen hawaiianischen Schweinegulasch mitbringen. Das ist letztendlich Schweinefleisch mit Ketchup so ähnlich. Aber schon raffinierter gewürzt und ist toll gekocht. Und mein Vater war so begeistert, dann durfte der sogar ein paar Tage da bleiben und haben miteinander gekocht. Und also da war er dann schon flexibel. Immer wenn es ums Genießen geht, deswegen muss sage ich heute noch, wenn alle die Weltbevölkerung zu essen hat, dann ist der Frieden nahe. Aber solange auf der Welt jemand hungert, ist es mit dem Frieden schwierig.
Das erinnert mich an Ihre Klage, dass in Sachen kulinarischer Kultur und Kulturgeschichte, dem geistigen Zusammenhängen, die fürs Kochen und Essen eine Rolle spielen, bei der Ausbildung heute noch absolute Finsternis herrscht. Ist das tatsächlich so? Was bekommen Sie von den Leuten mit, die zum Beispiel bei Ihnen im Betrieb in der Ausbildung sind? Oder was würden Sie da gerne ändern, wenn Sie es könnten?
Ja, eigentlich ist das Ausbildungssystem sehr, sehr gut. Was bei uns das Problem ist, dass der Staat schulisch das fördert, was die Industrie braucht. Und die Gastronomie oder auch der Tourismus, der hat einfach nichts gegolten. Und so hat man alles, was einigermaßen gerade laufen konnte, irgendwo in Richtung Industrie geschickt. Und wenn einer ganz blöd war, dann hieß es auf dem Arbeitsamt, versuchen Sie es doch mal in der Gastronomie. Und dadurch ist natürlich dieser Berufsstand von innen her ausgehöhlt worden. Und so Berufsschullehrer können einem zum Teil richtig leid tun. Und jetzt durch den Lockdown, es gibt ja nicht nur Kollateralschäden, sondern es gibt auch Kollateralnutzen. Durch den Lockdown haben die Leute ja wieder vermehrt zu Hause gekocht. Und das Kochen hatte in den letzten Jahren sowieso schon einen höheren Stellenwert bekommen. Und jetzt aber auch durch die ganze Bio-Bewegung, das ging sogar mit den Müsli-Studenten an vor 20, 30 Jahren oder auch mit den Vegetariern, die einfach ein bisschen drauf geachtet haben, was sie zu sich nehmen. Und das hat sich dann sehr gut entwickelt. Und jetzt will scheinbar auch der Staat gucken, dass mehr Schulabgänger ins Handwerk gehen. Weil das Handwerk, egal, ist nicht nur Kochen, Maurer, also die Befriedigung, ich habe letzten Sommer eine Mauer hochgezogen, Fundament nicht ideal, aber sie hält, eine Mauer wachsen zu sehen. Wer sowas erlebt hat, der braucht keinen Psychiater mehr. Das ist einfach, der weiß, was er kann sein Produkt angucken. So ein schöner Beruf. Und er ist natürlich im Freien und manchmal regnet und so weiter. Aber ich glaube, wir kommen ein bisschen davon weg, dass die ganze Jugend vorm Computer hocken will. Das hoffe ich.
Apropos Jugend, Sie haben neulich mal den Vorschlag gemacht, dass es vielleicht eine gute Innovation in der Schule wäre, allen Schulabgängern und Schulabgängerinnen 30 Überlebensrezepte mit an die Hand zu geben, wo man teure Ware durch Können ersetzt. Und diese Überlebensrezepte finden sich, glaube ich, auch wiederum auf Ihrer Website. Ja,
ja, ich wollte mal so ein Kanon zeigen, was preiswert ist, wie man mit 5 € für 2, 3 Personen durch den Tag kommt und wo man sogar bei seinen Nachbarn angeben kann, sagen, ich mache hier das und das, eine Rindsroulade oder das und das. Und das mache ich richtig gut. Und wenn man überlegt, die ganze fantastische italienische Küche der Mamas, also die Küche, die heute in Italien auch schwer gelitten hat, was konnten diese Mamas? Die haben 10 Gerichte drauf, davon war die Hälfte Pasta. Und das haben sie richtig verdammt gut gemacht. Und so haben sie auch ihr Gasthaus betrieben. Da gab es einfach 10 verschiedene Sachen und die waren Weltspitze. Und das bedeutet also, dass man mit eigentlich diesem Wissen ist man fürs Leben gerüstet. Man muss sich dann nach der Saison richten. Das ist das Hauptproblem, zu wissen, wann ist überhaupt. Man gibt es eigentlich Tomaten, ne? Wissen wir das? Eigentlich dauernd, ne? Deswegen rate ich ja immer, zu so Wochenmärkten und man muss sich einfach ein bisschen bilden. Also ich dachte früher immer, Kochen wäre was für Doofe. Das Gegenteil ist aber der Fall. Also wenn Sie nicht denken können, können Sie auf die Dauer auch nicht gut kochen, dann können Sie höchstens kopieren. Dann können Sie vielleicht ein ganz total gutes Crossover-asiatisches Gericht machen, aber Sie wissen letztendlich nicht, was Sie tun.
Apropos kopieren, kommen wir mal auf ein anderes Ihrer zahlreichen Spielfelder. Das Fernsehkochen. Das hat ja in Deutschland eine sehr spezielle Geschichte. Der erste seiner Art war Fernsehkoch Clemens Wildenroth. Hat begonnen vor knapp 70 Jahren, im Februar 1953, habe ich nochmal nachgeschlagen. Und der Witz dabei ist, der Mann war ja gar kein Koch. Das war ein Schauspieler, Karl Clemens Hahn, der sich nur nach seinem Geburtsort Wilmenroth im Westerwald eben dann Wildenroth nannte, dem die Welt Dinge verdankt wie den Toast Hawaii. Da kann man ja noch drüber streiten, ist ja eine Art von Klassiker. Aber auch solche Geschichten wie das arabische Reiterfleisch, das war eine Bulette mit Paprikapulver, ne? Und der hat dann so einiges an Product Placement in seiner Sendung gemacht, Riesenärger deswegen bekommen, hätte er eigentlich gar nicht machen müssen, weil seine Sendung war so erfolgreich, dass dann am nächsten Tag die Zutaten oft ausverkauft waren deutschlandweit. Wäre ja ein Geschäftsmodell gewesen, nein, also er macht es dann anders und stirbt, weil weltgeistig höre der Trampsen an Magenkrebs. Allen Showköchen sei das eine gruselige Warnung, aber mal ernsthaft, wie wichtig ist diese Schaumschlägerei, die damit zu tun hat, für einen Profikoch? Muss man das machen?
Von dem Wilmenroth habe ich übrigens alle Kochbücher. Sehr witzig. Eine seiner Rezepte war die gefüllte Erdbeere. Er hat also den grünen Bürzel da hinten rausgezogen und einen Mandelsplitter reingesteckt. Also tosender Beifall, ein Wahnsinn. Aber da weiß man schon, ich habe mein Geschäft 1974 begonnen. Das war verdammt schwierig. Die ersten Artischocken, die kamen eigentlich bei uns nach Schwäbisch Gmünd durch die vielen Italiener, die wir hatten. Und ich servierte Artischocken und ein Gast drin, der wünscht guten Appetit, dann kaute er wie eine Kuh. Jetzt hat er diese Artischocke mit Haut und Haaren da reingestopft und gekaut. Und er war dann wenigstens nur so witzig, wo ich sagte, hey, du musst die Blättchen, das war unser Blumenhändler, der Zellerswalder, du musst es so abstreifen mit den Zähnen, dieses Fleisch, und am Schluss kommt der Boden. Da sage ich, ich habe halt denken, du, es musste das Ganze und so weiter. Das war ja noch ganz witzig. Wenn Sie Ihre Frage nochmal wiederholen können, weil ich bin ein Weltmeister der Abschweifung.
Die Frage war, wie wichtig ist das Schaumschlagen?
Ach so, ja. Profikoch? Man muss natürlich irgendwie bekannt werden. Und damals kam ja auch schon in den 70er Jahren die Restaurantkritik auf, der unvergleichliche Wolfram Siebeck und so weiter, das war schon sehr hilfreich. Und mein Fortkommen im Betrieb war, dass dieser Wolfram Siebeck in seinem Zeitmagazin eine ganze Seite über mich geschrieben hat. Das war letztendlich der Durchbruch auch zu einer Kundschaft, also die immerhin Zeitung liest, nicht? Weil diese Wirbelmachen, das war damals, das haben wir einfach nicht gemacht. Heutzutage ist es eigentlich wesentlich schwieriger. Also wenn Sie in Berlin ein gutes Restaurant eröffnen und kochen sehr gut, bis die Berliner mal richtig erfahren, wer da ist, da gehen ja ein paar Jahre rum. Und bei mir hat es auch Jahre gedauert, aber man hatte damals mehr Zeit, sich zu entwickeln, praktisch parallel mit den Gästen. Also man kam dann vom Cordon Bleu langsam zum Scaloppini und so ähnlich hat sich das dann entwickelt mit dem Wissen der Gäste. Letztendlich parallel ist man eine Stufe höher. Wenn heute einer ein Geschäft aufmacht, dann kriegt er schon fast kaum Kredit als Gastronom und dann muss er gucken, dass er innerhalb einem Jahr wirklich bekannt ist und möglichst im zweiten Jahr auf jeden Fall mal kein Miesen macht. Und das ist fast nicht möglich. Also wird auf die Pauke gehauen, was das Zeug hält. Und wenn jemand im Fernsehen dann sich da ein bisschen zeigen kann, ist das natürlich ohne Zweifel sehr hilfreich. Das war auch bei mir immer hilfreich. Aber für mich ist Kochen kein Wettkampf oder keine Sportart oder sonst irgendwie eine Zockerei, sondern das ist für mich einfach ein ernsthafter Beruf. Da bin ich vielleicht auch altmodisch. Aber dass man so auf die Pauke hauen muss, das hat viel mit wirtschaftlichen Zwängen zu tun. Ein klein bisschen natürlich auch mit dem jeweiligen Ego des Kochs. Ich denke aber, die wirklich erfolgreichen Köche, die haben einfach ein gutes Gasthaus.
Sie haben eben von der Ernsthaftigkeit bei der Arbeit gesprochen und über Kartoffelsalat haben Sie neulich mal geschrieben, da geht's um Leben und Tod. Sie wollen alte regionale Rezepte neu machen und besser, als man sie irgendwo sonst bekommt. Und in dem Zusammenhang kam auch die schöne Formulierung, Kochen ist ja sowas wie Denkmalpflege, Denkmalschutz. Und das ist ja aber eine zweischneidige Sache. Ein schönes Stadtbild will bekanntlich jeder, aber sobald man in einem Altbau drin sitzt, fluchen alle darüber, was sie machen müssen. Also Denkmalschutz kann auch verdammt anstrengend sein für den, der ihn betreibt.
Ja.
Wie ist denn das beim Kulturerbe Kulinarik? Sind Sie da der letzte Mohikaner oder allein auf weiter Flur oder haben Sie Mitstreiter?
Nee, da gibt's schon. Also das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Vor allen Dingen das Selbstbewusstsein der Köche, die sowas machen wollten. Also ich dachte auch immer, Mensch, mein Michelin-Stern, den habe ich auch bald los, weil letzte Woche zum Beispiel Porchetta gehabt. Ist ein schönes Wort für ein gefülltes Spanferkel, das man kalt aufschneidet. Oder Kuddeln oder Lammleberle oder was weiß ich was. Das sind ja alles keine Sternegerichte. Okay, die Leute können sich ja im Internet informieren, aber manche tun's nicht und sind dann in der falschen Kneipe. Sind völlig falsch bei mir und meinen, hier gäbe es Kaviar und Hummer. Also wirklich ein Luxus. Und dann komme ich daher und sag, ein Hummer, das kann ja jeder Depp. Aber ein guter Kartoffelsalat, das ist Luxus, den müssen Sie erstmal kriegen. Oder ein Sauerteigbrot, das müssen Sie in Stuttgart erstmal finden. Wobei wir backen unser Zeug selber, weil uns die Qualität im Allgemeinen nirgends genügt. Wir machen alles selber, auch Schinken, Speck, auch zur Spargelzeit, den Rohschinken, alles selbst. Aber es gibt jetzt zunehmend Produkte, die müssen wir eigentlich nicht selber machen. Die werden richtig gut gemacht. Oder auch Ziegenkäse kriegen wir da aus dem Schönbuch. Das ist alles wunderbar. Da muss man früher an den Großmarkt nach Straßburg fahren, dass man das kriegt. Und heute kriegt man alles hier. Und das Blöde ist nur an dieser überfeinen Kocherei, dass da gewisse Standards gesetzt werden, wie das sein muss, dass es ein Sternegericht ist beispielsweise. Das bedeutet, ab einem gewissen Niveau, sodass es alles irgendwie nivelliert. Und so kopiert ja auch ein Anfänger gern das Erfolgsmodell des anderen und so weiter. Jeder merkt mit der Zeit, er kann kopieren, wie er will. Er fährt da vielleicht auch einen sicheren Kurs, aber es befriedigt nicht. Es macht keinen Spaß und die Kundschaft merkt es halt. Und man muss halt heutzutage schon gucken, dass man sich eine gewisse Unverwechselbarkeit erarbeitet. Das gilt aber für viele Berufe.
Das selber machen, das eigene machen und auch das physische machen ist, glaube ich, so eine ganz zentrale Größe. Sie hatten ja dieses wunderbare Magazin mit Wiglaf Droste, Gott hab ihn selig, Häuptling eigener Herd.
Ja.
Ich weiß auch, dass Sie extremen Wert legen auf nur das allerbeste Werkzeug. Neulich haben Sie, glaube ich, eine Säge für 1.000 Euro gekauft, um einen Käsewagen zu bauen.
Der ist immer noch nicht gebaut, aber ich habe die Werkzeuge.
Aber woher kommt diese Überzeugung, dass das Physische, das Anpacken, das Selbermachen, dass das A und O ist, das eigene Erleben bis hin zum Geschmack? Sie gehen ja auch unerschrocken in alle Welt und beißen in vergammelten Haifisch, weil Sie denken, Koch muss alles mal probiert haben, oder?
Ja, man muss im Grunde alles probieren, auch das Schlechte. Weil wenn man nur Gutes probiert, dann weiß man ja gar nicht, wo hängt eigentlich der Hammer? Was ist denn wirklich gut? Was ist weniger gut? Oder was ist wirklich schlecht? Ich kann zum Beispiel extrem gut schmecken, was in einem Wein vor sich geht, was da ist. Das Etikett zu merken und was es ist, da bin ich schon viel zu faul. Das ist mir schon wurscht. Ich trinke einen Wein und kann ziemlich genau sagen, was mit dem los ist. Mit der Säure. Hat er noch einen Schwefelextrakt? Was ist da und da los? Die Harmonie ist zu dünn, zu viel Alkohol und so weiter. Das schmecke ich alles. Wenn man mal über 50 Jahre in dem Ding ist, dann hat man das einfach drauf. Das ist, ich sehe auch ein Fleisch von außen schon, ob es innen noch roh ist oder nicht. Das sieht man. Aber das ist eben die Übung. Und dieses Handwerkliche habe ich eigentlich erst richtig kapiert durch einen Fotografen, der hieß mit Nachnamen Wolf, verdammt, jetzt
mal. Reinhard.
Reinhard Wolf. Der hat ein Buch gemacht über japanische Küche. Und ich weiß nicht, wer den Text geschrieben hat. Ich habe das Buch daheim noch. Für den Japaner ist Kunst und Handwerk identisch. So habe ich mich vor vielen Jahren schon für Zugsägen interessiert, japanische. Das sind hauchdünne Sägen, die kann man gar nicht schieben, da würden sie verbiegen, sondern nur ziehen. Und da gibt es zum Beispiel japanische Schreiner oder Tischler, die machen einen Stuhl ohne einen Nagel, ohne Leim, verfugt sich das, ähnlich wie da so ein magischer Würfel, ist das alles beieinander. Und das finde ich, das hat ja schon was Religiöses. Das, und mit dem Essen gehen die ja genauso um. Also jetzt bin ich nicht dieser feingliedrige Typ, der das so kochen könnte. Da bin ich viel zu sehr schwäbischer Grobschmied. Aber es ist für mich trotzdem, ich hatte auch schon japanische Köche in meiner Küche, trotzdem ein Vorbild, wie die eine Zeremonie haben, morgens Messerschleifen. Erstmal geht's so los. Oder ich habe mal im Fernsehen gesehen, ich war sogar in einem Restaurant in Italien, in der Toskana, das wird von Drogensüchtigen umgetrieben und Priestern, die betreuen, das hat sogar ein oder zwei Michelin-Sterne. Und da wurde einem, der eigentlich gar nichts hinkriegt, dem wurde beigebracht, wenn der Gast ins Lokal gegangen ist, hat er die Aufgabe, diesen Kies wieder in Reih und Glied zu rächeln. Und wenn man mal in einem japanischen Garten geguckt hat, wie der Gärtner mit seinem Rechen und dem Kies umgeht, mit solchen Nebensächlichkeiten und die perfekt macht, dann ist das für mich eigentlich erstens unerreichbar, weil ich kein Perfektionist bin, aber ein ganz großes Vorbild. Und deswegen dieses Handwerkliche. Wir haben in unserem Betrieb so gut wie keine Maschine. Der Kartoffelsalat wird mit einem japanischen, so Art kleiner Krauthobel gehobelt. Wir hatten erst wieder letzte Woche Riesenärger mit dem Kartoffelsalat, weil diesen Hobel, der hat sich verstellt, da wurden die Scheiben immer dicker. Und der muss ganz dünn sein. Und jetzt hat der Küchenchef, der Jörg Neet, der Mann in der Küche, das bin nicht mal ich. Ich schwebe halt über diesen Ding. Ich habe gar nicht die Kondition mehr, da richtig mitzumischen. Der schmeißt eigentlich diese ganze Küche. Der hat ihr diesen Hobel jetzt den Abstand mit Sekundenkleber festgeklemmt, dass das Ding sich nicht mehr verstellt. Weil diese groben Brocken, also haben Sie mal in Bayern Kartoffelsalat gegessen, diese Katastrophe? Selbst die wunderbare österreichische Küche, Kartoffelsalat können Sie wegschmeißen. Da sind wir Schwaben wirklich Weltspitze. Und das Schwierige an diesem Kartoffelsalat ist, oder überhaupt an diesen traditionellen Gerichten, die so eigentlich unter Denkmalschutz gehören, da gibt's ja Hausfrauen, die können das unheimlich gut. Und dann musst du mindestens so sein wie die. Und das kann so ziemlich jeder beurteilen, ob das Mist ist oder nicht. Wenn Sie ein asiatisches Durcheinandergericht irgendwie machen, wo nichts zusammenpasst, sagt halt jeder, ja, ist halt exotisch, war interessant und so weiter. Aber er hat keine Vergleichsmöglichkeit. Bei diesem verdammten Kartoffelsalat, da kommen die alle dann angeschissen und sagen, ja, meine Großmutter, also da und so weiter. Und in der Tat, unserem Kartoffelsalat fehlt eigentlich eine wichtige Zutat meiner Großmutter. Ist mir aber verboten, das wäre nämlich so ein Spritzer Maggi, das reißt nämlich tatsächlich ein bisschen raus. Aber das dürfen wir nicht und so geben wir eine Messerspitze. Haben Sie mal einen Curry reingerochen? Es riecht nämlich ein klein bisschen nach Maggi. Und da geben wir eine Messerspitze rein, aber wehe, es ist zu viel. Das sind jedenfalls so Hürden. Auch eine Rindsroulade, die muss einfach besser sein wie die von der Oma. Und das muss er erstmal hinkriegen.
Ein Thema, zu dem ja auch alle mitreden können, ist das Thema Ihres kommenden Buches, Venedig, weil eigentlich jeder schon mal da war. Woher nehmen Sie denn den Mut, dazu noch ein Buch zu machen? Ich habe in der Verlagsankündigung was von violettem Risotto gelesen, ich habe es aber leider nicht gefunden. Haben Sie tatsächlich neue Dinge entdeckt da in Venedig?
Oh, eigentlich kaum. Also der Risotto, es gab ja schon immer ein Risotto Nero, also mit Tintenfisch, also schwarzes. Sieht ja grauenhaft aus und der Geschmack ist nicht so wahnsinnig. Aber Ende der 70er Jahre war ich auch Kanufahrer begeistert, also Indianerkanu. Und bin den ganzen Po hinunter geschippert, auch durch die Reisgebiete. Und mich hat das richtig interessiert. Und die italienische Küche, das ist schon neben der französischen mein Ding. Dass ich auch teilweise in Schwäbische übertrage, was gar nicht so schwierig ist, weil Schwabenland ist ein Durchgangsland, also diese Spätzle, Spazzare heißt das, schneiden auf Italienisch, Also nicht wir haben die Raviolis erfunden, sondern daraus sind dann die Maultaschen entstanden. Schon eher so gelaufen. Und alles, was mit Nudeln zusammenhängt, hängt ja auch mit Hartweizen und sogar mit den hohen Staufen zusammen, also mit Sizilien. Also jedenfalls, das war schon in meinem Elternhaus, war italienisch, Pasta Asciutta hieß das immer, was die Mama gemacht hat. Das ist ja heute, ist ja Spaghetti eigentlich, das ist das deutsche Nationalgericht, ich glaube. Das ist die Nummer eins. Und dann interessierte mich auch sehr die Renaissancezeit. Das ist meine ganz große Leidenschaft, weil ich komme aus Schwäbisch Gmünd. Und da gibt es zwei Maler, die aus Schwäbisch Gmünd hervorgegangen sind. Der eine heißt Jörg Rathgeb, kennt kein Mensch, außer die paar Leute, die in der Staatsgalerie in den letzten Raum nach hinten gehen und den Herrenberger Altar angucken. Und dann gibt's noch einen Hans Baldung Krien, hat auch bei Dürer gearbeitet. Und diese beiden Typen sind Maler durchaus im Range eines Tizian oder Michelangelo. Nur eben protestantisch geprägt, also strengere Thematik, also keine dicken Hintern, kein Busen, also nicht so Tizian üppig farbig, sondern filigraner. Und der Hauptrepräsentant dieser Zeit, dieser deutschen Renaissance, ist Dürer. Ja, und dann haben wir halt noch Matthias Grünewald und Tilman Riedenschneider und so weiter. Aber eigentlich hat natürlich diese unglaubliche Kunstwende, die wurde überdeckt durch die Reformation in Deutschland. Und deswegen ist das eigentlich untergebuttert. Und da bin ich eigentlich erst richtig drauf gekommen durch meine Liebe zur venezianischen Malerei. Und Dürer war ja auch in Venedig. Und ist nicht nur so, dass er als Lehrling dort war, sondern Bellini hat ihn gefragt, wie er diese feinen Striche hinkriegt, ob er ihm so einen Pinsel geben kann. Da hat ihm der Dürer ein ganzes Bündel Pinsel hingehalten, die er gerade in der Hand gehabt hat. Ja, das sind alle. Ja, welcher ist es denn? Also, so einen Strich mache ich mit jedem Pinsel. Also es waren schon irre Profis. Und dann kam ja die Ölmalerei aus Holland dazu, durch Jan van Eyck. Und so kam eigentlich dieses Interesse. Ich war x-mal in Venedig, auch wegen Schiffle, wegen Kanu. Ich habe in den 80er Jahren die ganze Lagune mit dem Kanu beackert, habe aber hinten einen kleinen 2 PS Motor gehabt. Und damals schon fotografiert mit 6x7 Mamiya mitgeschleppt, die Kamera, und hinter die Kulissen geguckt. Und das hat mich eigentlich nie losgelassen. Dieses Venedig ist auch heute noch, es ist wirklich die Stadt meiner Träume. Und die ganzen Touristen können mir egal sein, weil, sagen wir, auf dem Markusplatz muss ich heute nicht mehr unbedingt. Wenn man mal dort gewesen ist, dann reicht es auch. Übrigens ganz interessant, Michel de Montaigne, der diese Essays geschrieben hat, 1660 ungefähr, sowas war das, der bereist ja auch Italien, weil er so Nierenkoliken hatte und wollte halt dann in die ganzen Kurbäder, war in Karlsbad, reiste dann, wollte dann nach Abano, das ist in der Nähe von Venedig, und war dann auch ein paar Tage in Venedig und beklagte sich über den Massenrummel auf dem Markusplatz. Also das war damals schon so. Und die Stadt ist immer noch nicht untergegangen. Nur die Gefahr mit dem Klimawandel, die jetzt droht, das war bisher noch nicht da. Da wollen wir mal sehen. Aber so kam einfach diese Liebe zu diesem Venedig. Ich war mit meiner Tochter im Po-Delta, auch mit dem Kanu. Und das war, glaube ich, das Schrecklichste, was ich meiner Tochter antun konnte. Im Po-Delta ist überhaupt nichts, außer eine Wahnsinnshitze und Schilf. Sonst nichts. Sie war aber mit der Mutter schon vorher mal in Venedig und dann musste man wieder nach Venedig. Und da hat sie sich bis heute dran erinnert. Und so habe ich sehr viele Erinnerungen. Ich weiß noch genau, wie ich Anni Leibowitz mit Susan Sonntag, den bin ich nachts beim Spaziergang begegnet. Die haben im gleichen Hotel gewohnt wie wir. Aber ich habe die eigentlich nicht irgendwie angegeiert oder sonst was, obwohl ich beide verehrt habe. Und einfach so über die vielen Jahre hinweg, über 40 Jahre hinweg, dieses Venedig beobachtet. Und wer Augen im Kopf hat, der wird nie fertig. Diese Stadt ist unerschöpflich. Da kann man so in die Tiefe gehen. Am liebsten würde ich jetzt gleich wieder ein Buch beginnen über das venezianische Ghetto. Und da gab es nämlich einen Rabbi und Wahrsager und Goldmacher und Spielsüchtigen, ein Leone da Modena, hochinteressanter Typ, kennt fast kein Schwein. Ich habe mir ein Buch besorgt, das kam dann aus Jerusalem von einem Antiquar. Das hat mich sehr gefreut, als ich das ergattert hatte, habe über diesen Typen. Und so fasziniert mich eigentlich diese Tiefe dieser Stadt. Also nicht mal so das Essen, das ist einfach, was mir so gefällt, ist, dass es so normal ist. Und auch der reiche Italiener trinkt dort seinen Weißen oder seinen Roten und fertig. Da gibt es kein großes Gedöns.
Ich finde übrigens in diesem Buch ja auch wirklich die ganzen Seitenstränge und die Nebenschauplätze mit das Schönste. Also eine der Sachen, die sich mir total eingebrannt hat, ist der älteste Backofen Europas im schweizerischen Mystère. Dass ich den jetzt in einem Buch über Venetien und Venedig finde, hätte ich auch nicht gedacht.
Das war auf der Heimreise, weil die Reise zu seinem Ort ist bei mir Bestandteil. Deswegen fliege ich nicht gern. Meine Frau sagt immer, das ist leicht abergläubisch, sagt, die Seele kommt nicht hinterher. Es misst. Ein klein wenig hat sie recht. Man muss sich zum Beispiel auf Venedig einstimmen. Und das funktioniert am besten, wenn man in Brixen in Hotel Elefanten übernachtet. Die Reise unterbricht und nicht auf einem Rutsch dorthin fährt oder hinfliegt, dass man einfach verpflanzt.
Dieses Hotel Elefanten ist, glaube ich, seit Goethes Zeiten von derselben Familie betrieben, gell?
Die sind immer noch am Start und zwar nicht altmodisch. Und das finde ich ja das Tolle und das ist auch, was ich gern pflege, diese konservative Tradition meiner Art, wie ich ein Restaurant mache und trotzdem nicht altmodisch werden. Trotzdem die modernsten Einflüsse mit hineinkommen, also meinetwegen Niedertemperaturgaren und so weiter. Also dem darf er sich eigentlich nicht verschließen und trotzdem die Tradition wahren. In diesem Hotel schaffen die das.
Ist das vielleicht der Grund, dass Sie so ein ganz spezielles Team haben? Ich glaube, Sie sind um die 30 Personen, die Wildlandshöhe insgesamt
26,
braucht.
Genau.
Und in der Küche, soweit ich weiß, fast niemand, der nicht Akademiker wäre. Da gibt es Piloten, Theologen, Ingenieure, Architekten.
Philosophen, alles da. Ich bin, glaube ich, der Dümmste.
Wieso wollen die bei Ihnen Zwiebeln schneiden?
Ich dachte mir, es gibt begnadete Ärzte und es gibt völlig unbegabte Ärzte. Die haben halt studiert und haben ihren Beruf, sind aber auf dem falschen Dampfer. Es gibt auch viele Köche, das ist genauso. Und dann dachte ich mir irgendwann mal, Menschenskinder, ich weiß, haben wir das irgendwo an der Uni ausgehängt oder habe ich es im Internet veröffentlicht? Sie haben einen tollen Beruf, sind aber nicht glücklich damit. Nö, eigentlich will ich kochen. Also gut, dann kommen Sie zu uns. Die Frau meines Küchenchefs ist Betriebswirtschaftlerin, mit Examen, alles drum und dran. Sie ist jetzt Mutter geworden und ist nicht mehr in unserem Team, sondern macht eigentlich die ganzen, zum Beispiel Corona ist für normalen Koch. Maske hier macht, dort, wer testet was, wie was, das ist ja kaum zu packen. Das organisiert sie, diese ganze Formulare. Oder ausländische Mitarbeiter, haben wir viele. Arbeitsgenehmigungen. Der ganze Affenzirkus, ich könnte es nicht beherrschen. Ich wüsste nicht, wie es gehen soll. Wie Arbeitsamt, die Formulare, wirst du das schier verrückt. Da bin ich sehr dankbar eigentlich auch um das Spezialwissen, die diese Leute in ihrem Vorstudium oder Vorberuf mitgebracht haben. Also ich und der Küchenchef, ja, wir sind die Einzigen ohne Abi. Aber sie folgen uns alle. Und das sind eigentlich alles Leute, die ihren Beruf aufgegeben haben und die muss man halt auch dementsprechend bezahlen. Die können ja nach einem sechsjährigen Studium nicht zu den Eltern gehen und sagen, jetzt möchte ich noch eine Lehrzeit als Koch machen. Ihr müsst mich noch mal 3 Jahre durchfüttern. Das geht ja nicht. Also bekommen die auf jeden Fall, das fängt bei 2000 Euro an und eine, die ist bei jetzt schon im 3,5. Jahr oder irgendwas, die kriegt fast 4.000 Euro. Also wird ganz normal bezahlt. Es ist ja auch so, dass man mit diesen Leuten eigentlich sehr schnelle Erfolge hat. Also für einen 16-Jährigen ist es eigentlich schon schwierig, meinetwegen so einen Gemüseposten zu lernen. Aber für einen 25-Jährigen, die daheim schon gut gegessen hat, ist halt Brokkoli kein Geheimnis mehr. Und dann lernen die das relativ schnell. Also der Nutzen für mich ist groß, muss man wirklich sagen.
Sie sind ja von Go und Mio zum Gastronom des Jahres 21 erkoren worden und haben das mal gleich weitergereicht ans Team und haben gesagt, ich bin eigentlich mehr ein Wirt als ein Koch und das ist eine Auszeichnung für uns alle.
Ja, ich kann gar nicht verstehen, dass immer alle von den Starköchen reden. Man muss diesen Beruf wirklich so vergleichen mit einem Fußballtrainer. Der hat 11 Leute und die rennen. Und er muss gucken, dass die Richtung stimmt. Und der Trainer ist ohne sein Mannschaft, darf man glaube ich nicht mehr sagen, gell? Ist nicht gendermäßig, Frauschaft. Wir haben ja mehr Frauen in der Küche wie Männer und gegen früher hat sich mit jeder Frau der Intelligenzquotienten fast verdoppelt. Also das ist sowieso ganz klasse. Aber der Fußballtrainer ist ohne seine Fußballer nichts wert, keinen Schuss Pulver. Und mir geht's genauso. Okay, ich kann ganz alleine vielleicht noch eine Frikadelle braten für irgendjemand. Aber um so einen Betrieb auf dem Niveau zu halten, brauche ich diese Leute, die das können. Da kann ich Genie sein, wie ich will, es nützt nichts.
Als wir eben über das Hotel Elefant in Brixen sprachen und diese lange Geschichte, da habe ich so einen Hauch von fast schon Neid, jedenfalls großer Bewunderung gehört, wie Sie über diese lange Tradition sprachen. Jetzt sind Sie sozusagen der Gründer und auch schon leicht jenseits der 70, zwar fit im Kopf, aber irgendwann legt man ja dann doch den Löffel hin. Wie denken Sie denn eigentlich über die dynastische Nachfolge oder wie gehen Sie mit der eigenen Endlichkeit in diesem Zusammenhang um? Gibt es dann einen Plan für einen Fortbestand des Lebenswerks?
Meine Tochter, die jetzt den Betrieb draußen führt, mit dem Sommelier zusammen, könnte das ohne mich nicht machen. Ich bin einfach das Zugpferd auch. Ich hätte den Betrieb kaufen können, schon vor Jahren. Ich habe es nicht gemacht, weil ich bin der Ansicht, eine Wirtschaft braucht ein Ehepaar und wenn die Kinder kriegen, die mitmachen und es geht so weiter, ist das wunderbar. In heutiger Zeit wird es natürlich immer seltener und man muss einfach einsehen, das ist für mich auch gar kein Problem. Also meine Schwester, die hat einen Adeligen geheiratet und nach 900 Jahren Tradition hat man da vielleicht eine andere Ambition, das weiterzuführen. Aber mein Gott, ich habe jetzt das Restaurant, konnte gut davon leben, war alles anstrengend, ist immer noch sehr anstrengend, dann ist es halt vorbei. Und ich finde das auch eine zeitgemäße Einstellung. Wobei ich bewundere Firmen, die so Familienunternehmen, das ist natürlich schon fantastisch. Und das ist übrigens auch die Stärke vieler ausländischer Gastronomen, Pizzeria, der Grieche und so, die Familie macht das. Das hat schon was. Aber wenn Sie dann einen Nachfolger haben in der Familie, der das machen soll und Sie zwingen ihn womöglich und er kann es nicht, dann ist es auch wieder schnell vorbei. Also es ist schon zweischneidig.
Wenn alles klappt wie geplant, dann wird diese Sendung hier, unser Gespräch, dann wird die ausgestrahlt am Ostermontag. Wissen Sie schon, was da bei Ihnen auf dem Tisch stehen wird, privat, zum Essen?
Oh, gar nichts. Da gehen wir suchen irgendeinen armen Teufel, der bereit ist, uns zu bekochen. Irgendein Gastronom, der an dem Tag nicht frei macht und fleißig ist. Den werden wir suchen und dann fahren wir hin, weil wir nach wie vor, das haben wir immer gemacht, viel essen gegangen sind. Früher haben wir alles aufgesaugt wie ein trockener Schwamm, sind nach Frankreich, ich weiß noch, bei den Häberlins in der Auberge de Ille, als ich da das erste Mal, da habe ich gemerkt, du bist nichts wert. Das sind die Könige und das musst du nacheifern. Und so hatte ich immer meine Vorbilder, bin überhaupt kein Du-Typ. Aber dass der Paul Häberlin mit mir per Du gemacht hat irgendwann mal, das war für mich, habe ich eine Art Nobelpreis. Das war ein Koch. Und selbst wenn wir jetzt hier zu irgendeinem Kollegen gehen und der macht auch manches falsch, dann lerne ich wenigstens, wie man es nicht macht. Und fast jeder hat doch irgendeinen kleinen Trick drauf, wo man sagt, oh, guck mal, die haben hier, sind auf dem Land, die haben Wiesenblumen auf dem Tisch. Die können nicht ganz blöd sein. Weil wenn du Wiesen vor dem Haus hast und hast Tulpen in deiner Vase, das stimmt mit dem Kopf der Chefin was nicht. Und so bilden wir uns da unsere Urteile und haben unsere Freude, das zu beobachten, was so in den letzten Jahren Neues gekommen ist. Und das bewahrt mich natürlich auch vor Verkrustung. Also dass man, vor allen Dingen auch Hochmut, dass man glaubt, man wäre hier der Weltmeister. Nee. Weltmeister ist immer ein anderer, aber man hat ihn noch nicht gefunden.
Dann bleibt mir noch zu wünschen, dass Ihnen weiterhin gelingt, was in dem Venedig-Buch steht als Ziel aller Reisen, und zwar das Beglückendste, die Einverleibung des Schönen. Möge es Ihnen noch lange gut gehen.